HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Sperrt mal eure Ohren auf, wenn ihr schon wach seid. Und sagt mir mal ganz kurz, ob ihr diesen Sound kennt. Seid ihr drauf gekommen? Also wer jetzt immer noch rätselt, muss nicht gleich in sein Marmeladenbrötchen weinen. Es ist natürlich Depeche Mode. Und warum es sich lohnt, heute an diesem Sonntag mit dieser Band zu beschäftigen, das erzählt uns gleich Markus Kafka. Den kennen wir alle noch von MTV. Musikjournalist und absoluter Depeche Mode-Fan. Aufgewachsen in der bayerischen Provinz. Also lustige Kombi, finde ich auf jeden Fall. Klärt doch nochmal, welche Musik eure Herzen geöffnet hat. Wer war eure Bands mit den Beats, die ihr absolut mochtet. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen.
HR3. Zu Hause in Hessen.
Die Ärzte, Udo Lindenberg, die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer, Fanta 4 oder vielleicht auch Metallica, Madonna, Bruce Springsteen oder U2. Es gibt Bands, die waren irgendwie immer für uns da, haben immer zu unserem Leben gehört, uns bei Liebeskummer genauso begleitet wie in irgendwie chaotischen Urlauben, waren mit uns im Auto, im Club, im Wohnzimmer. Und mein heutiger Gast sagt, für mich war Depeche Mode so eine Band. Willkommen im HR3 Sonntagstalk, Musikjournalist Markus Kafka.
Hallöchen, schönen guten Tag.
Für Einsteiger und Menschen, die nur einzelne Songs von Depeche Mode kennen, ja? Wir beamen uns nämlich jetzt 2 Stunden durch deine Liebe zu dieser Band und durch die Jahrzehnte in wenigen Sätzen, ja? Ich weiß, sie haben 100 Millionen verkaufte Tonträger, aber wer ist diese Band für dich?
Ja, für mich ist es die Band, die mich so lange begleitet wie keine andere, nämlich 40 Jahre. Solange es die Band gibt, seit Anfang der 80er, ist sie auch in meinem Leben. Ich habe mir die erste Single von denen gekauft und seitdem alle Tonträger, war bei jeder Tour auf mindestens einem Konzert, durfte sie 5-mal interviewen. Und eigentlich ist es, naja, wie so eine Ehe zwischen uns beiden.
Eine sehr lange, die ja schon 4 Jahrzehnte währt. So lange halten ja manche Ehen nicht. Aber Ehen haben ja immer eine Kennenlerngeschichte oder jede große Liebe. Wie war denn eure Kennenlerngeschichte?
Ich habe im Radio den Song Just Can't Get Enough gehört und dachte mir, ja, das ist ja ganz nett, aber ein bisschen fröhlich für meinen Geschmack. Ich war damals eher so auf Cure und Joy Division, also so sehr düstere, melancholische Sachen. Und Synthie-Pop mochte ich aber und deswegen habe ich mir das mal genauer angeguckt. Und dann kam in einer der ersten Sendungen, die Musikvideos gespielt haben, damals das Video von Just Can't Get Enough. Und das hat mich dann eher verwirrt, der Look auch von den Jungs. Martin Gore sah aus, ist ein bisschen wie so ein Gay-Biker-Typ.
Stimmt.
Dave Gahan hatte so einen ganz schlecht sitzenden Anzug.
Anzug an, genau.
Ja, der hatte auch so ein fliehendes Kind. Der sah wirklich aus wie der junge Günther Jauch. Und ich dachte mir, was sind das
was
denn
macht
für
Günther Jauch in der Band?
Ja, also für mich kam die eher wie so eine leicht desorientierte noch Teenie-Band rüber, als ein ernstzunehmender Elektropop-Act. Aber das hat sich dann ziemlich bald gelegt, als nämlich dann Gründungsmitglied Vince Clarke ausgestiegen ist und Martin Gore die Songs geschrieben hat, wurde das ja schlagartig melancholischer. Und es hat dann auch musikalisch genau meinen Geschmack getroffen. Und stylmäßig haben die Jungs dann auch allmählich mal so die Kurve bekommen. Und ab da, also sagen wir mal so 82, 83, war ich dann so richtig Hardcore-Fan.
Also keine Liebe auf den ersten Blick, sondern eine, die sich, wenn ich dich richtig verstehe, lieber Markus, eher langsamer dann entwickelt hat. Aber
ja,
jetzt hast du
ja... guten Mädchenbeziehungen auch. Ne?
Ja, das stimmt. Jetzt gibt es bei Kiwi, dem Verlag, eine sogenannte Musikbibliothek. Und da hast du über Depeche Mode geschrieben. Warum drüber schreiben und sie nicht hören? Oder schreiben und hören?
Schreiben und hören, natürlich. Also als diese Anfrage kam von Kiwi, ob ich mir vorstellen könnte, bei dieser Reihe mit dabei zu sein. Konzept des Ganzen ist ja, dass bekannte Autorinnen und Autoren über die Künstlerinnen und Künstler schreiben, die sie am meisten geprägt haben in ihrem Leben.
Anja Rützel zum Beispiel war schon mal bei uns Gast im Sonntagstalk, Entschuldigung, wenn ich das kurz ergänze, hat über Take That geschrieben,
genau,
T.S.
Ja.
Ullmann, selbst Mitglied einer Band, über die Toten Hosen, Lady Betray, über Madonna und du wurdest angefragt für Depeche Mode.
Genau, und ich musste da auch gar nicht lange überlegen, ich fand das Konzept super und Ich habe nur kurz überlegt, schreibe ich über The Cure oder schreibe ich über Depeche Mode? Die mochte ich nämlich in den 80ern ja so etwa gleich gern. Aber dann habe ich einfach auch zu Depeche Mode viel mehr persönliche Geschichten, habe die viel öfter interviewt auch. Also es war klar, ich schreibe über Depeche Mode. Und die Beschäftigung mit diesem Buch und diese Erzählungen dann im Buch, das hat natürlich dazu geführt, dass ich wieder verschärft und verstärkt Depeche Mode gehört habe. Ich habe mir meine ganzen alten Sendungen nochmal angeguckt, die MTV-Shows, die ich mit ihnen gemacht habe.
Schön. Wie war das? Wie war das für dich? Das musst du mir gleich erzählen, okay?
Ja.
Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im HR3 Sonntagstalk. Wir müssen natürlich auch über deine Dave Gahlen Gedächtnisfrisur natürlich sprechen, weil es ist auch ein sich beamen durch deine vier Jahrzehnte in dieser Liebe zu Depeche Mode. Und welchen Song sollen wir denn jetzt spielen? People Are People oder such dir einen aus?
Ja, People Are People ist doch ein super Einstieg. Ein
okay.
Scheppert gleich richtig.
Scheppert gleich, ne? Für die noch ein bisschen verpennt sind hier am Sonntagmorgen.
Ja,
gleich
Morgen.
Mehr mit Markus Kafka. Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher. Wer spontan nicht so recht weiß, sind das jetzt englische Kicker, Fußballspieler, Schauspieler oder Künstler? Wir nehmen heute eine gemeinsame Nachhilfestunde mit dem Musikjournalisten Markus Kafka. Im HR3 Sonntagstalk dreht sich heute nämlich alles um die Band dieser drei Männer. Dave, Martin und Andrew. Depeche Mode. People Are People haben wir ja gerade gespielt. Und ja, Markus, deine Meilensteine mit Depeche Mode waren ja 1981, Kauf der Single Just Can't Get Enough. 1986, erstmals auf einem Konzert von Depeche Mode warst du da. Und dann 2001, die erste persönliche Begegnung.
Ja.
Unglaublich.
Da war ich ganz schön aufgeregt, kann ich dir sagen. Wenn man so als Fan das erste Mal seine großen Idole treffen darf, da geht einem natürlich wahnsinnig viel durch den Kopf. Also ich war zu dem Zeitpunkt, ja, schon mehr oder weniger gestandener Musikjournalist, hatte da auch schon viele, auch größere Leute
interviewt. Das weniger kannst du weglassen. Du warst ein gestandener Musikjournalist.
Ja, trotzdem bin ich da mit schlotternden Knien hingegangen, weil man halt so ein bisschen Angst davor hat, dass das Interview aus irgendwelchen Gründen nicht gut laufen könnte. Ich habe einen schlechten Tag, die haben einen schlechten Tag, meine Fragen sind irgendwie beknackt. Irgendwas, was dazu führen könnte, dass alles eben nicht so wird, wie man sich das immer erträumt hat von so einem ersten Treffen. Und das würde ja dann so im Nachhinein das ganze Fansein korrumpieren. Man könnte die Musik nicht mehr so hören, wie man das vorher getan hat. Und man würde sich auch denken, ey, die Typen sind aus irgendwelchen Gründen gar nicht so cool, wie ich immer dachte.
Also ist darin schlummert die Gefahr, sich zu entlieben ein bisschen auch. Ja,
ja, total. Man darf ja nicht zu sehr als Fanboy rüberkommen. Man sollte ja dann trotz allem immer noch neutraler Journalist bleiben. Und ich habe aber wirklich die drei Nächte davor so gut wie gar nicht geschlafen. Ich habe zigmal an den Fragen rumgedoktert, weil ich mir gedacht habe, die müssen einfach sitzen. Vor allen Dingen die ersten fünf Fragen, die müssen so Knaller sein, dass sie sich denken, wow, geiler Typ mit geilen Fragen.
Und wie war es dann?
Naja, es war wirklich so, dass ich schon bei der ersten Frage das Gefühl habe, ey, das ist ja total entspannt, das sind ja coole Typen. Und ich habe dann wirklich von diesen 20 Fragen, die ich zigmal umgeworfen habe, nur die erste so wie geplant gestellt auch. Der Rest war dann wirklich so ein mega entspanntes, lustiges Gespräch zwischen vier Typen.
Aber das sind doch dann eigentlich die besten Interviews. Du hast dich eingelesen, du hast dich vorbereitet und im Grunde löst du dich von deinen Fragen und lässt dich dann tatsächlich auf dein Gegenüber ein. Und das Gegenüber, in diesem Fall Depeche Mode, hat sich auch eingelassen?
Ja, also wir haben uns wirklich sofort verstanden. Die Umstände waren eigentlich perfekt und das Gespräch verlief dann auch genauso, wie es mir erträumt hat. Und ich habe dann die nächsten Tage eigentlich nur Depeche Mode gehört, rauf und runter, alle Platten nochmal, weil ich so happy war.
Okay, das ist doch schön, wenn dieses Glücksgefühl dann tatsächlich noch anhängt, weil wir kennen das natürlich auch aus unserer Arbeit. Man kann sich gut vorbereiten, jeder kennt das wahrscheinlich aus seinem Job. Und trotzdem kann irgendetwas schiefgehen, weil dann die Chemie einfach nicht stimmt. Und du hast noch ein, zwei Beispiele, können wir nachher vielleicht noch mal drüber reden, wo es dann auch eher sperrig war, um das mal vorsichtig so auszudrücken.
Vor, ja.
Was macht eine Lieblingsband eigentlich aus?
Ganz wichtig ist, dass man bei der Lieblingsband das Gefühl hat und dass dieses Gefühl auch bleibt, dass diese Band einen nicht im Stich lässt. Also die versucht nicht im Laufe ihrer Karriere sich kommerziell anzubiedern oder man hat auch immer das Gefühl, dass die Typen als Einheit funktionieren, dass es eben nicht so eine Gelddruckmaschine ist. Kurz gesagt, man braucht das Gefühl, dass diese Band einen nicht enttäuscht. Mhm. Und bei Depeche Mode, da hatte ich immer dieses Gefühl, dass die sich nie dem Mainstream angebiedert haben. So, die machen ja vergleichsweise...
Aber das ist ja deine Definition, das sind ja deine Regeln. Das klingt so ein bisschen, okay, das ist der Rahmen, den ich mir wünsche für meine Herzensband. Und was wäre passiert, wenn sie diese Leitplanke durchbrochen hätten oder darüber gesprungen wären?
Na, wenn jetzt Depeche Mode irgendwann angefangen hätten, wie Scooter zu klingen oder so, dann hätte ich gesagt, gut, okay, da steige ich jetzt aus. Ja. Also musikalisch zumindest. Scooter, super Typen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt ja viele Beispiele so in der Musikhistorie, da haben Leute sich dann irgendwie dem Mainstream angebiedert, weil sie mehr Platten verkaufen wollen. Ist ja erstmal legitim, wenn man das Talent hat, kommerzielle Songs zu schreiben, bitteschön. Aber bei Depeche Mode, die sind eigentlich im Laufe der Zeit immer noch unkommerzieller geworden, rein musikalisch betrachtet. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Depeche Mode, hat Daniel Miller, also ihr Entdecker, mal gesagt, sind eine Außenseiterband für die Massen. Und das trifft es dann. Die sind wahnsinnig erfolgreich, haben hunderte Millionen Platten verkauft, vor genauso vielen Leuten live gespielt fast. Und trotzdem hatte man nie das Gefühl, dass das eine Popband, eine Mainstream-Band ist, sondern immer eine für Leute, die auch so ein bisschen am Rand der Gesellschaft stehen. Und das hat mich mit denen auch immer so verbunden, weil ich nie das Gefühl hatte, selbst Mainstream zu sein.
Also Superstars mit kommerziellen Welthits und trotzdem eben auch nicht omnipräsent, das fällt mir bei denen auf. Die sind eben dann doch nicht überall, machen nicht immer alles mit. Es ist dann doch schon etwas Besonderes, sie zu erleben. Und warum du das Gefühl hattest, dann doch auch ein bisschen ein Außenseiter zu sein, ob das daran liegt, wenn man dann in einem Vorort aufwächst oder in Ingolstadt. Das müssen wir jetzt noch mal klären. Also wir steigen ein in die Welt von Markus Kafka als Teenager. Gleich mehr mit dir an diesem Sonntag im HR3 Sonntagstalk. Ganz egal, ob hochtupierte Haare, Schulterpolster, Glam, Glitzer, enge Hosen, Plateauschuhe, Holzfällerhemden, der Style und die Klamotten von Musiker und Bands beeinflussen eben auch unseren Geschmack, den der Fans. Der jetzt so sehr coole Markus Kafka war Anfang der 80er Jahre ein düsterer Goth, eine Erscheinung, die wahrscheinlich auffiel. Erst recht in so einem ganz kleinen Örtchen wie Manching bei Ingolstadt. Markus, nimm uns doch mal mit. Wo bist du aufgewachsen? Wie war das da vor fast 40 Jahren?
Ja, so ein kleines Dorf hatte damals, glaube ich, so 5.000, 6.000 Einwohner. Und Ingolstadt, die nächstgrößere Stadt, ja, so 10 Kilometer entfernt. Und das war so der Mittelpunkt meines Lebens. Traurig aber war in den 80ern.
Was hatte dieser Mittelpunkt denn zu bieten? Du galtst ja, Stichwort Katzenkopf, in deinem Heimatort schon als ein bisschen besonderer Typ.
Manching selbst und Ingolstadt selbst hatten natürlich relativ wenig zu bieten. Es gab dann nicht mal einen vernünftigen Plattenladen, keinen vernünftigen Klamottenladen. Man musste eigentlich für alles, was so ein bisschen außer der Reihe ist, mindestens nach München. Und deswegen, na, Radio war eigentlich mein Tor zur Welt. Ne? Ich habe Tag und Nacht Radio gehört, da Tapes mitgeschnitten. Und da habe ich eben auch diese Musik entdeckt, die mir halt wesentlich mehr entsprach als das, was damals so in der Hitparade unterwegs war. Und da habe ich dann eben Bands wie Cure, Depeche Mode, Joy Division, Bauhaus und so für mich entdeckt. Und irgendwann habe ich dann auch mal gecheckt, wie diese Leute aussehen, die diese Musik machen. Man hat sich dann eben so Fanzines besorgt oder ab und zu mal ein Video im Fernsehen gesehen. Und da war für mich schnell klar, aha, so möchte ich auch aussehen. Und das
beschreib
war
mal dieses einfach. So auch aussehen.
Naja, die Klamotten sind dann halt nur noch schwarz. Und es gibt für Fortgeschrittene, hatten die halt so Schnallen, die Schuhe hatten Schnallen, die Jacken, die Hosen hatten Schnallen. Gab es natürlich alles nicht in Ingolstadt. Deswegen musste ich mir das per Mailorder bestellen. Oder meine Oma, ja gelernte Schneiderin, hat diese Sachen nach meinen Entwürfen sozusagen genäht. Platten musste
Omas
ich mir
sind
auch
doch einfach die Besten, muss man an dieser Stelle Omas doch sind, mal sagen. Aber dein Onkel war doch Friseur in Manching, der hätte dir doch die Haare entsprechend auch so stylen können, die Toupet-Frisuren.
Ja, ich meine, das war halt so ein normaler Herrenfriseur, der dann so Fassonschnitte gemacht hat, nichts Wildes. Das hat auch bei mir funktioniert, bis ich so 13, 14 war, aber danach wurde es dann für meinen Onkel zunehmend komplizierter. Spätestens, als ich dann gesagt habe, hier guck mal, das ist ein Foto von Dave Gahan, so möchte ich aussehen. Kriegst du das hin? Und dazu muss man sagen, dass Dave Gahan so 83, so um den Dreh, da hatte der so eine Art Flat-Top, so einen Bürstenschnitt. Und der hatte die Spitzen in einem Dreieck blond gefärbt. Wenn man von oben auf den Kopf geguckt hat, war das ein blond gefärbtes Dreieck. Und dann habe ich gesagt, so, das möchte ich. Und dann hat mein Onkel Hans gesagt, pass mal auf, ich habe einen super Plan. Deine Haare sind ja erstmal, die haben nicht so eine Standkraft. Deswegen muss ich eine Dauerwelle reinmachen und dann schneide ich die ganz kurz, damit die auch von alleine nach oben stehen. Und anschließend färbe ich die Spitzen blond. Und das klang in der Theorie schon sehr, sehr waghalsig. Und in der Praxis war es dann mein mit Abstand größter Frisurenunfall, den ich jemals hatte. Und ich hatte einige. Aber der, das sah dann wirklich so aus, die Haare, die waren, trotzdem sie so kurz geschnitten waren, immer noch erkennbar gelockt, was schon mal gar nicht ging, so Mini-Plee-mäßig. Und diese, bei der Färberei, da hat ihm so ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt. Deswegen sah ich so aus, als hätte erst eine Katze auf meinem Kopf Junge bekommen und dann auch noch ein Marabu draufgekommen.
Oh mein Gott.
Und so bin ich dann einen Tag vor die Tür gegangen, auch in die Schule. Und alle Leute haben gesagt, was ist auf deinem Kopf passiert?
Na gut, auf jeden Fall warst du anders als die anderen. Und darum ging es doch. Aber das eben auszuhalten in einer Kleinstadt, kann ich mir vorstellen, Markus, war auch nicht immer einfach. Oder hattest du dann dickes Fell?
Musste ich mir dann zulegen. Weil auf dem Land ist es ja so, dass wenn die Leute was nicht kennen, da wird nicht nachgefragt, so hey, warum machst du das? Warum siehst du so aus? Was steckt da dahinter?
Es wird gleich bewertet.
Bewertet in dem Sinne, dass man erstmal einen aufs Maul kriegt und dann wird gefragt auf dem Dorf. Wenn die Leute, das ist halt so ein Ausdruck von Unkenntnis und Intoleranz. Alles, was anders ist, wird erstmal gemobbt und verdroschen. Und so war es bei mir leider auch, dass ich jedes Mal, wenn ich in die Dorfdisco gegangen bin, dann lief das immer nach dem gleichen Ritual ab. Also es wurden dann immer so für meine beiden Kumpels und mich, die wir dann so aussehen in unserem Dorf, wurden immer so 2, 3 Songs gespielt, wo wir auch mal ein bisschen tanzen durften. Einer von Depeche Mode, einer von Soft Cell, einer von Cure. Und wenn wir dann entsprechend raumgreifend getanzt haben, wie man das als Goth ja so gemacht hat, so 3 Schritte vor, Verneigung, 3 zurück, dann haben sich so die Dorfpeople absichtlich regungslos auf die Tanzfläche gestellt und man konnte gar nicht anders, als sie anzurempeln. Und dann war es immer der gleiche Spruch: Hey, ihr scheiß Pfarrer, geh mal raus. Scheiß Pfarrer, weil wir hatten schwarze
Klamotten. Weil ihr schwarz an, ja, genau.
Und dann ging es halt immer raus auf den Parkplatz und dann, batsch, gab es schon den ersten Schwinger. Und wir haben nur am Anfang so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir uns gewehrt haben. Wir hatten eh keine Chance. Es war ja immer so 3 gegen 10 oder so.
Mhm.
Und anschließend haben wir dann wirklich gesagt, so okay, wir stecken jetzt 1, 2 Schwinger ein und dann legen wir uns auf den Boden und machen es uns da gemütlich. Und da lassen dann wirklich selbst die grobschlächtigsten Barbaren, die lassen von einem dann gelangweilt ab schon nach ein paar Minuten.
Aber ich merke, man braucht einen Verbündeten mindestens und es gab einen auch für dich.
Ja, das war in meinem Fall die Musik, die ich hatte und meine Eltern, die sehr verständnisvoll waren und dass wir halt auch so eine Gang waren auf dem Dorf und dass ich auch ziemlich schnell schon dann das Dorf verlassen konnte. Mit dem Auto und dann ab in die Großstadt.
Und diese Großstadt, lieber Markus, das war ja Berlin. Dorthin ging es auf Klassenfahrt. Und während deine Lehrer noch überlegt haben, in welche Sehenswürdigkeiten sie euch schleppen, hast du ja nur ein Ziel gehabt, in den coolsten Club Deutschlands zu kommen. Ob das geklappt hat und wie, darüber müssen wir gleich sprechen, ja? Okay? West-Berlin, sich mal die Mauer angucken. In den 80ern war diese Stadt das Ziel aller Schulklassen aus ganz Deutschland. Auch für die Klasse von meinem heutigen Sonntagsgast Markus Kafka. Der Musikjournalist, vielen bekannt natürlich noch aus den Zeiten von MTV, war in den 80ern ein glühender Fan von Depeche Mode, The Cure und war von Kopf bis Fuß im Gothic-Look. Und Menschen mit Musikgeschmack, die hatten in Berlin in den 80ern eigentlich nur einen magischen Ort. Den Dschungel, den muss ich fast ein bisschen hauchen, diesen Namen, kriege ich Gänsehaut. Markus, wie war denn dieser legendäre Dschungel eigentlich für dich damals in Berlin?
Ja, das war damals so der Inladen für die Goth, Punk, Wave, Bohem. Mhm. Also da waren dann so Leute wie die einschützenden Neubauten, Nick Cave and the Bad Seeds, die hingen da ab und auch Depeche Mode übrigens, als sie in Berlin waren in der Zeit und da ihre Platten aufgenommen haben, da sind die auch regelmäßig in den Dschungel gegangen und ich dachte mir so, als Goth muss man in diesen Laden rein und ich habe mir gedacht so, da wird mein normales Styling nicht reichen, da muss ich mich richtig krass zurecht machen. In dem Jugendhostel, in dem wir waren, habe ich mir die Haare nochmal frisch gefärbt, so richtig rabenblau-schwarz und habe dann so meine kompletten Accessoires angelegt. Diesen skelettierten Katzenkopf, den ich damals hatte, die Sargohrringe, die Totenkopfringe und vor allen Dingen habe ich mich mal anders geschminkt als sonst. Sonst hatte ich ja immer einfach nur Kajal um die Augen.
Diesmal sollte es etwas mehr sein.
Ja, also da hatte auch dieses Einschussloch, das ich mir immer mit Lippenstift an die Schläfe gemalt habe, das hat ja auch nicht mehr gereicht. Und deswegen dachte ich mir, ich hatte da was gesehen bei Susie and the Banshees, die Sängerin. Die hatte, naja, so einen schwarzen Balken über die Augen. Mhm. Kannte man später in der Form auch von Marilyn Manson und dachte mir, das mache ich, damit komme ich garantiert in den Dschungel rein. Und dann bin ich da eingeritten, vor der Tür war eine Schlange und vor mir waren drei so richtige Berliner Edelwafer Goths und dachte mir, wenn ich mich an die dranhänge, dann kann überhaupt nichts mehr passieren, ich tue einfach so, als gehörte ich dazu und dann gehe ich mit denen im Grüppchen rein.
Klingt nach einem guten Plan.
Eigentlich ein super Plan, ich sah auch super aus für mein Empfinden. Und dann standen wir direkt vor der Tür, direkt vor dem Türsteher und der mustert uns vier so und sagt dann, ihr drei seid okay, aber der Waschbär bleibt draußen.
Autsch!
Das war so die größte Demütigung, die ich in meiner Goth-Karriere jemals hatte. Oh. Aber jetzt kommt's. Ich habe Jahre später Farin Urlaub von den Ärzten interviewt. Okay. Und der hatte damals die gleiche Make-up-Idee, weil er auch Susie and the Banshees gut fand. Und der hat auch versucht, mit diesem Make-up in den Dschungel zu kommen und wurde mit den gleichen Worten vom Türsteher abgewiesen.
Was? Dann bin ich ja die Einzige, die es reingeschafft hat von uns dreien. Das gibt es
doch
nicht.
Du warst im Dschungel?
Ja, ich war im Dschungel.
Oh, ich fall
auf die Knie von dir. Hast du es denn jemals geschafft oder danach dann nicht mehr?
Nee, danach gab es den Dschungel leider
genau.
Nicht mehr so lang.
Aber wenn wir jetzt noch mal gucken auf deine Lieblingsband Depeche Mode, die kommen ja aus Basildon, das ist ja 40 Kilometer nordöstlich von London, also auch fast ein bisschen Provinz. War das jemals Thema? Verbindet das?
Ja.
So eine Vorortjugend?
Martin Gore da länger zum Thema interviewt und der hat auch gemeint, die ersten Auftritte, die in Basildon hatten oder wenn sie überhaupt so in ihrem Aufzug in einem Pub waren, da gab es auch regelmäßig Stress. Und einmal sind sie gerade von einem Konzert wiedergekommen und dann wurden die von so Hooligans umzingelt und dann hätte es auch fast eine Riesenkatastrophe gegeben. Also auch so 20 Hools, die dann schon aufs Auto eingetreten haben. Und der Papa von Fletch war damals Polizist und der hat dann die Jungs rausgeboxt. Das war aber auch haarscharf und das, also wirklich, Martin Gore hatte ja auch schwarz lackierte Fingernägel und Kajal und Lippenstift und so. Und die sahen alle so aus wie ich. Die waren natürlich ein paar Jahre früher dran, weil ein paar Jahre älter. Aber die hatten genau die gleichen Erfahrungen, weil Basildon ist auch wirklich so eine Arbeiterstadt, total unschön, ein richtiges Drecksnest.
Und da tragen Männer selten Nagellack. Aber diese Gewalt dann auch gleichzeitig zu prügeln, diese Erfahrung hast du ja gemacht, auch zuzuhauen, wenn man was nicht kennt oder wenn etwas anders ist, das ist doch schon erschreckend.
Ja, weil das hat sich bei mir auch fortgesetzt. Das war nicht nur in Manching, als ich dann in Clubs gefahren bin, vor allen Dingen in Nürnberg, wo es ja auch eine ziemlich krasse, gut organisierte Neonazi-Skinhead-Szene gab, da gab es ja regelrechte Treibjagden. Wenn wir aus unserem Stammladen rauskamen, dann haben die schon auf uns gewartet vor der Tür und sind uns dann in ihren Autos nachgefahren. Und wir hatten da wirklich nur Glück, dass wir dann jedes Mal davongekommen sind. Aber das war halt wirklich totaler Stress.
Und traurig eigentlich, wenn sich Hass dann so ein Ventil dann suchen muss, um auf andere dann einzuprügeln. Wir reden heute über Depeche Mode, über deine Kindheit, über diese vier Jahrzehnte, die dich diese Band begleitet. Was Musik dann eigentlich zeitlos oder für immer cool und hörenswert macht, darüber würde ich gleich ganz gerne mit dir reden. Sag nochmal, welchen Song spielen wir denn jetzt von Depeche Mode?
Jetzt könnten wir vielleicht Enjoy the Silence spielen. Ja. Da kriege ich immer eine Träne im Auge.
Ja, okay, dann sagst du mir gleich vielleicht noch, warum. Wer ist auf eurer Playlist gerade auf Nummer 1? Welchen Song könnt ihr rauf und runter hören? Kann man hören oder geht gar nicht? Kaum eine Frage ist ja eigentlich für Jugendliche oder auch für uns kaum wichtiger, gerade wenn es um Musik geht. Markus Kafka ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Musikjournalist, hat unter anderem für MTV und das ZDF lange gearbeitet. Und seit 40 Jahren ist er begeistert von einer Band, die ihn, wie er selber sagt, nie enttäuscht hat. Depeche Mode. Was macht Markus Musik eigentlich zeitlos oder eben für immer cool, dieses never-ending cool-Feeling? In diese Area hast du dich ja mit Depeche Mode gebeamt.
Was ich an Depeche Mode besonders schätze, ist, dass sie es bis heute geschafft haben, musikalisch relevant zu sein. Also,
was heißt das?
Die sind nie zu einer Coverband ihrer selbst verkommen oder haben versucht, Naja, diese großen Erfolge aus den späten 80ern und frühen 90ern 1:1 zu wiederholen, weil die Formel einmal funktioniert hat. Die haben immer versucht, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Und klar war das auch nicht so, dass jedes Album dann der große Wurf war. Und es gab auch bei Depeche Mode Phasen, da hat die Entwicklung stagniert.
Aber wo würdest du denn sagen, sind markante Punkte, wo sich Depeche Mode in deinen Augen dann auch weiterentwickelt hat?
Wenn man zum Beispiel jetzt gerade die Phase nimmt, der Übergang von den 80ern in die 90er, dass man halt gesagt hat, okay, wir sind jetzt mit unserem Elektropop, das ist jetzt so ein bisschen auserzählt, und dann hat ja Martin Gore die Gitarre für sich entdeckt und hat dann so ein fantastisches Album wie Violator geschrieben und, was ja eins meiner drei persönlichen Lieblingsalben ist, Songs of Faith and Devotion, was dann 1993 rauskam, als Depeche Mode es wirklich total cool verstanden haben, so den Zeitgeist, der damals so herrschte, also ich erinnere da an Nirvana, Grunge Anfang der 90er Jahre und ihre Tradition der elektronischen Musik aus den 80ern wieder zu einem ganz neuen Ding zu machen.
Weiterzugehen dann. Ja, und Martin Gore ist ja der Hauptsongwriter, kann man glaube ich sagen. Ne?
Ja, und der ist eben auch ein Typ, der musikalisch immer am Puls der Zeit ist. Der ist ja auch Techno-DJ in seiner Freizeit und hat wirklich einen totalen Plan von elektronischer Musik und elektronischer Clubmusik. Jetzt macht er ja gerade wieder eine Soloplatte, die rein instrumental ist. Also das ist schon ein totaler Crack. Wenn man sich mit dem über Musik unterhält, dann ist es halt nicht so ein Typ, der irgendwann aufgehört hat, vor 10, 20, 30 Jahren sich für die Entwicklung der Musik zu interessieren, sondern der immer noch so ein totaler Freak ist.
Oder in seinem Jahrzehnt dann hängen geblieben ist. Aber das setzt natürlich voraus, als jemand, der die Musik hört und eben auch in sich trägt, dass man diese Schritte auch mitgeht. Das ist bei dir dann ja passiert. Du bist mit Depeche Mode von den 80ern in die 90er mit reingegangen.
Ja, genau. Und weil ich eben das Gefühl hatte, dass das eine anspruchsvolle und eine logische Weiterentwicklung ist und weil es vor allen Dingen eine Weiterentwicklung ist und nicht wie bei vielen Bands, die ich in den 80ern gehört habe, die sind dann halt irgendwann stehen geblieben und dann auch irgendwann relativ sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden, bis sie dann bei irgendeiner Night of the Proms wieder auftauchen.
So als, das ist jetzt gemein. Oldie-Band. An welchen Bands würdest du das denn festmachen, die es nicht geschafft haben? Klar, von denen, die wir wissen, die jetzt weg sind, da glaube ich, ist das dann schon die Antwort an sich. Aber gibt es welche, die sich immer noch entlanghangeln oder mit den Händen so an der Regenrinne hängen und sich selbst eigentlich immer wieder begegnen, sich selbst permanent wiederholen? Welche Bands sind das?
Ja, also viele sind, wie du schon sagst, die sind wirklich dann verschwunden, wenn wir so über Sachen wie Human League oder Culture Club oder sowas, so 80er-Pop, die dann jetzt wirklich nur noch als Oldie-Veranstaltung funktionieren. Wer es eine Zeit lang nicht so wirklich geschafft hat, waren The Cure. Die wussten nicht, wo soll jetzt die Reise hingehen. Wollen wir jetzt eine rein kommerzielle Popband werden oder wollen wir doch noch so ein bisschen alternativ unkommerziell sein? Und da gab es dann wirklich so ein, ja, fast 10 Jahre, da konnte man sich Cure-Platten nicht so wirklich anhören. Mhm. Und dann Anfang der 2000er hat Robert Smith dann aber wieder einen Weg gefunden. Und ich fand jetzt auch die Sachen, die in letzter Zeit gemacht haben, wieder vollkommen okay. Vor allen Dingen live fand ich die toll. Aber ansonsten sind einfach viele Bands schon verschwunden. Und dass man 40 Jahre lang mit unkommerzieller, weitestgehend elektronischer Musik so erfolgreich sein kann, das sagt halt einfach auch viel über das Niveau und die Qualität aus.
Und das Miteinander, ich denke, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein Ringen der Band selbst. Also, dass dann alle drei in eine Richtung gehen wollen, gemeinsam gehen, setzt doch sicherlich auch eine Diskussion voraus.
Ja, das war auch eine ganz hitzige Diskussion, gerade Anfang der 90er, als Dave Gitarren komplett für sich entdeckt hatte. Das Elektronische hat ihn einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Und da mussten sie sich auch erstmal wieder zusammenraufen und einen gemeinsamen Weg finden. Aber das funktioniert bei denen natürlich jetzt auch mittlerweile eher so. Ja, also man muss sich auch als Fan ein bisschen von dem romantischen Gedanken verabschieden.
Komm, die sind auch Geschäftskumpel, oder? Die wollen ja auch, dass es läuft. Die Villa in L.A. muss auch bezahlt werden.
Keine Best Friends mehr, die wohnen nicht mehr an einem Ort.
What? Martin, ich sitze zum Glück, wenn du so einen Satz nebenbei sagst.
Es ist wie ein großer Konzern und die drei sind Vorstandsvorsitzende. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Wenn die nicht gerade eine Platte aufnehmen oder auf Tour sind, dann sehen die sich auch gar nicht. Dann gibt es 1-2 Anrufe, E-Mails im Jahr. Hey, wie geht's, wie steht's? Aber ansonsten ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass die räumlich so voneinander getrennt sind. Dave in New York, Martin in Kalifornien, Fletch in London. Und dass sie sich auch nicht auf den Sack gehen.
Wenn man als Fan eben auch älter wird mit der Band, lieber bei Konzerten heute Sitzplatz oder immer noch Stehplatz?
Stehplatz.
Lieber eine schöne, aufwendige Box mit den Lieblingsalben oder lieber doch das Poster überm Bett?
Alle Boxen, alle Tonträger.
Und das Poster, komm, gib's zu. Du schläfst in Depeche Mode Bettwäsche. Markus Kafka. Oh, jetzt habe ich das erwischt. Verraten, was du zu Weihnachten geschenkt bekommen hast. Unser Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk, Markus Kafka. Gleich geht's weiter, denn das Leben ist ja eine Achterbahnfahrt. Hey, mit dem würde ich gerne mal chillen. Ich glaube, mit dem kann man sich richtig gut unterhalten, Spaß haben oder eine perfekte Zeit. Das ist ja das Bild, was wir von Stars haben, die wir gut finden, von denen wir selbst Fans sind. Aber natürlich haben ja auch mal Prominente oder Stars einen schlechten Tag. Markus Kafka ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Musikjournalist, hat bei MTV, ZDF oder Vox schon zahlreiche Musiker, eben Promis, getroffen und eben auch erlebt, dass einer mal nicht so gut drauf war. Ein besonderes Erlebnis, Markus, war, glaube ich, dein Interview mit Robert Smith von The Cure. Nochmal eben ganz kurz reinhören hier bei Cure. Kennt ihr, ja? The Cure, Boys Don't Cry. Aber Musikjournalisten, die heulen natürlich schon mal, sind auf jeden Fall kurz davor, wenn es droht, das Gespräch richtig in die Hose zu gehen. Also Markus, erzähl mal, wie war dein Erlebnis mit Robert Smith von The Cure?
Ja, man geht da erstmal hin als Journalist. In dem Moment, wo man den Künstler trifft, denkt man sich, okay, jetzt kommt gleich die erste Frage, die Kameras laufen und das muss jetzt wirklich professionell über die Bühne gehen. Aber dann sitzt da wirklich Robert Smith leibhaftig neben einem, der Typ, der einen in der Jugend wirklich lückenlos begleitet hat. Und ich wollte ja auch so aussehen wie er. Ich wollte so sein wie er. Das war so die Goth-Ikone auch. Und dann gibt es da diesen kurzen Moment, da rutscht einem dann das Herz in die Hose. Und was in dem Moment noch erschwerend dazu kam, ich sage also zu Robert Smith, schön, dass wir uns endlich mal treffen. Es gibt ja auch einen super Grund dafür. Und er meinte so zu mir, aha, was denn für einen, was soll das für einer sein? Den kannst du mir gerne mal sagen, den guten Grund. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich so gestammelt, ja, und ja, ich bin da schon lange Fan, was ich eigentlich überhaupt nicht sagen wollte. Und es ist ja jetzt so eine Best-of von dir rausgekommen, von The Cure. Und
so eine Greatest Hits Collection.
Ja, eine Greatest Hits Collection. Und da kann man doch wunderbar drüber sprechen, über all die Jahre, in der diese Hits erschienen sind. Dann hat er gemeint so, aha, na gut, wenn du meinst. Und dann habe ich wirklich erst im Laufe der nächsten Minuten rausgefunden, dass Robert Smith überhaupt keinen Bock hatte, dass diese Greatest Hits Platte rauskam. Das war einzig und allein Entscheidung der Plattenfirma. Er musste das über sich ergehen lassen, damit sein Vertrag mit dieser Plattenfirma noch ausgefüllt wird. Aber wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre diese Platte nie erschienen. Der hätte lieber neues Material rausgebracht. Und deswegen.
Und wie rettest du dann so ein Gespräch? Ich meine, du schreibst es ja in deinem Buch über Depeche Mode auch nochmal von dieser Beziehung, von dieser Begegnung. Eigentlich hat er dich damit voll ausgebremst. Wie rettet man das denn dann?
Naja, man muss zunächst mal ruhig bleiben. Und ich hatte dann das Glück, dass ich als erstes Video in der Sendung gleich eins ausgesucht hatte, das auch zu seinen absoluten Lieblingsvideos zählt. Und ich habe diesen Clip so beschrieben, was er auf mich für eine Wirkung hatte und was ich in diesem Video gesehen habe. Und er hat gesagt so, ah ja, das ist ja interessant. Und er hat gemerkt, okay, der Typ kennt sich aus, dem sind die richtigen Sachen aufgefallen und das ist jetzt nicht einfach nur so ein Depperle, das jetzt denkt so, oh, jetzt interviewt er den großen Robert Smith, der jetzt hier mit seiner behämmerten Greatest Hits Platte um die Ecke kommt, sondern das ist jemand, der sich wirklich auskennt und der einen Bezug zu Musik und Mensch hat. Und das hat mir wirklich so den Arsch gerettet in der Situation, weil eigentlich war die Situation die, dass er eigentlich fast schon wieder aufgestanden wäre und gegangen wäre, weil er eigentlich auf dieses Interview keinen Bock hatte.
Aber bei dir ist es ja immer mehr als nur ein Meet and Greet. Du bist natürlich bepackt mit deinem ganzen Fachwissen und kannst so eine Situation dann tatsächlich auch stemmen. Dazu zählt dann natürlich auch Erfahrung. Und trotzdem, auf diesen Moment würde ich gerne nochmal zurückkommen. Bist du ja auch dennoch ein Fan. Auch deine Liebe und deine ganzen Lebensjahre stecken ja da drin. Du wolltest so aussehen wie deine Idole. Und das zu trennen, stelle ich mir dann doch ganz schön schwer vor. Man schaut dann natürlich schon, welche Ringe hat der jetzt an, welche Klamotten trägt der, wie ist er drauf oder schwitzen die oder nehmen die Drogen oder sonst irgendwas. Da gab es ja auch mal so ein Missverständnis. Und am Ende spielst du mit Depeche Mode dann Kicker. Also das ist ja schon auch eine Situation von Nähe und Distanz, die du immer wieder wahren musst.
Ja.
Wie geht das?
Also ich habe halt immer versucht, mich nicht zu sehr als Fan zu outen, sondern einfach als Musikjournalist, der top vorbereitet ist und vernünftige Fragen stellt. Aber das geht natürlich nur, weil ich als Fan dieses überbordende Wissen habe über die Band. Ich weiß ja über Depeche Mode fast so viel wie über mich selber. Das ist ja wirklich eine Biografie, die kann ich so nacherzählen wie die.
Da hast du aber einen guten Analytiker, mit dem du darüber reden kannst, Markus, oder?
Wäre vielleicht
falls du da mal in Identitätskrisen gerätst. Ja. Das können wir hier heute Morgen nicht regeln.
Ja, also so dieses Wissen, dass man halt alles verschlungen hat, was es über diese Band gibt, sämtliche Biografien gelesen, Artikel gelesen, Interviews, das gibt einem natürlich so eine gewisse Grundsicherheit. Man kennt jeden Song, über den die reden, man kennt jeden Text, aus dem zitiert wird, und deswegen kann da auch relativ wenig passieren, das einen so aufs Glatteis bringt. Und aus dieser Grundsicherheit heraus und aus diesem großen Wissensschatz kann man einfach auch echt relativ unaufgeregt in so ein Gespräch reingehen. Und die einzige Gefahr, die dann besteht, ist, dass diese Menschen als solche nicht so sind, wie man sich das immer vorgestellt hat. Mhm. Das ist eine große Gefahr, aber das ist in allen Interviews, die ich mit Leuten habe, die ich so als Idole mal bezeichnen würde, ist nie passiert.
Okay, Markus, du sagst jetzt, die Erfahrung zählt. Okay, gebongt, mache ich einen Haken dran. Aber du hast ja selbst als Jugendlicher auf dem Dorf auch einiges durchgemacht. Und warum du es einmal unfreiwillig in die Bravo geschafft hast und das mit welchen Folgen, musst du uns gleich erzählen. Mein Gast heute, der hat das Musikfernsehen in Deutschland irgendwie geprägt. Er ist Musikjournalist. Markus Kafka, heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Irgendwie war der immer cool, kannte sich immer aus, war souverän in all den Interviews. Aber als Jugendlicher, da war er mal für einen Augenblick alles andere als cool und hip. Denn Markus Kafka war unfreiwillig Teil der Berichterstattung in der Bravo. Und wie kommt eigentlich so ein cooler Goth, wir haben das ja eben schon erzählt, immer schön schwarzen Kajal, schwarze Haare, schwarze Klamotten, schöne Ringe, denn wegen Depeche Mode in die Bravo eigentlich?
Ja, aber das kam halt einfach so. Depeche Mode damals ja kommerziell auch sehr erfolgreich. Mal eine ganze Zeit lang, People Are People waren Nummer 1. Hit und alles, was danach noch kam, Master and Servant und so, alles sehr, sehr erfolgreich. Und alle kommerziell erfolgreichen Bands fanden natürlich auch in der Bravo statt. Und das waren ja auch junge, ganz hübsch anzusehende Kerlchen. Und deswegen stand eigentlich fast jede Woche zwischen 83 und 87, 88, sage ich jetzt mal, über Depeche Mode was in der Bravo. Und entsprechend ist auch immer ein Bravo-Reporter bei den Konzerten von Depeche Mode angerückt. Und ich war auf meinem ersten Depeche Mode Konzert Mai 1986 in der Rudi-Sedlmayr-Halle in München mit meinem Kumpel Karl in voller Montur, wie wir halt damals so aussahen. Outfit, das ich vorher schon beschrieben hatte. Und dann kam eben so ein Typ mit der Kamera
genäht an, der gemeint,
ob er von uns ein Foto machen dürfte. Mhm. Klar, kein Problem. Wir haben auch nicht gefragt, wofür das ist. Überhaupt nicht argwöhnisch. Und eine Woche später dann kommen wir in unseren Stammclub in Ingolstadt rein. Und der ganze Laden war vollgepflastert mit einer Fotokopie einer Seite aus der Bravo. Die Überschrift: immer gut drauf. So verrückt sehen Depeche Mode Fans aus. Und rechts oben, relativ groß, ein Foto von meinem Kumpel Karl und mir in der Bravo. Und das hat mich natürlich so in den Hardcore-Szene-Kreisen, da war ich wochenlang
der Bravo
das große Gespött.
Aber nochmal zu sagen, bei dieser Band, die ja keine politische Band in dem Sinne ist, so wie Udo Lindenberg in die DDR gereist ist und immer reisen wollte, um auch ein politisches Statement zum Beispiel mit seinem Sonderzug nach Pankow dann tatsächlich zu setzen oder die Scorpions. Kannst du mir nochmal erklären, warum ausgerechnet Depeche Mode in Ostdeutschland so leidenschaftliche Fans hatte?
Das hängt schon damit zusammen, dass Depeche Mode ganz generell eine der ersten westlichen Bands waren, die überhaupt im Ostblock gespielt haben. In Ungarn waren die, Polen, Tschechoslowakei und so, obwohl sie bei diesen Konzerten immer draufgezahlt haben. Da war kein Geld zu verdienen, aber die haben gemeint, sie finden es wichtig, sie haben da Bock, sie fahren dahin. Und das haben natürlich auch die Depeche Mode-Fans in Ostdeutschland mitbekommen. Und dann kam noch dazu, dass Depeche Mode ja in den 80ern ein paar Platten in Berlin aufgenommen haben, in West-Berlin. Das heißt, rein geografisch waren Depeche Mode mitten in Ostdeutschland. Und die Leute, die Westfernsehen oder Westradio konsumieren konnten, die kannten natürlich die Band und wussten, dass Depeche Mode so eine Außenseiterband ist. Und ich glaube, dass sich Ostdeutsche gegenüber den Westdeutschen auch wie Außenseiter gefühlt haben, die bei vielen einfach nicht dazugehören dürfen. Und Depeche Mode war dann identitätsstiftend in Ostdeutschland. Eine Band, die für einen da war. Und dann gab es ja auch noch dieses Video zum Song Stripped. Das haben die direkt an der Mauer aufgenommen, auf westlicher Seite. Und da haben die mit Vorschlaghämmern auf einen Lada eingedroschen. Also Stimmt. ein Auto aus russischer Fabrikation, das vorwiegend von der Volkspolizei gefahren wurde. Und das fanden
Und das ist dann doch Fans politisch.
Die fanden es mega, ne? Sehr klar. Also Depeche Mode hatten immer so einen ganz besonderen Draht zu den Fans in Ostdeutschland und die wiederum, ja, das war für die fast so eine Art Ersatzreligion. Aha.
Und wenn man sich heute vorstellt, wie zugänglich Musik doch für uns alle geworden ist, wie leicht und einfach, ja, auch günstig. Also gefühlt bekommt man ja heute überall die Musik natürlich als Zugang, dass damals Bands in bestimmten Ländern gar nicht auftreten konnte. Das ist heute ja für viele Teenager eigentlich unvorstellbar. Und die Zeiten, wo wir uns die Mixtapes zusammengeschnitten haben und haben dann tatsächlich persönliche Playlisten für ganz bestimmte Menschen dann geschrieben oder geschenkt bekommen. Wir Frauen haben das ja immer geschenkt bekommen. Das war ja immer sehr, sehr toll. ohne Moderatoren, die reinquatschen. Darüber müssen wir gleich nochmal reden. Ja? Also, ja. Markus Kafka, noch einmal gleich mit dir hier im hr3 Sonntagstalk.
Telefone mit Kabeln oder sogar Wählscheibe, Deutschland in Ost und West geteilt. Und natürlich Kassetten statt YouTube oder Spotify. Für Kids klingen Geschichten aus den 80ern oder 90ern sicherlich wie aus einem anderen Land in einer fernen Zeit. Mit Musikjournalist Markus Kafka blicken wir aber heute nochmal zurück auf diese Jahre. Was war denn für dich, Markus, die Faszination von Mixtapes?
Ja, das war für mich so ein Kommunikationstool eigentlich. Das war wie ein Brief. Ja. Da wurde genau überlegt, was kommt am Anfang, wie ist dann die Dramaturgie, wie entwickelt sich dieses Tape, was kommt am Schluss. An den Schluss kam immer der Lieblingssong des Mädchens.
Ach schön, also nicht dein eigener, sondern du hast vorher schon so recherchiert, dass du wusstest, wenn die mit dem Gefühl aufhört am Ende der Kassette, dann...
Ganz wichtig. Und wenn der am Anfang ist, der Lieblingssong, dann besteht die Gefahr, dass das Tape nicht über diesen Song hinaus gehört wird. Dürfte man auch nicht machen.
Ja, genau. Hörst du heute eigentlich noch viel Radio?
Ja, also ich bin mit Radio groß geworden. Radio war so wirklich mein Tor zur Welt. Und ich habe ja selbst auch angefangen. Alles, was ich journalistisch gemacht habe, das erste war eine Radiosendung, bevor ich zum Print und zum Fernsehen kam. Und ich mache ja aktuell auch wieder seit ein paar Jahren schon wieder Radio, eine Musiksendung da. Ist für mich einfach nach wie vor ein tolles und wichtiges Medium.
Wir sind fast am Ende unseres Gespräches heute. Wir haben zum Schluss immer den Fragenhagel. Also einfache Frage, knackige Antwort. Bist du bereit?
Yes.
Nochmal in Gothic-Klamotten rumlaufen oder lieber nochmal MTV moderieren?
Ach, gerne nochmal MTV.
Telefonierst du gerne oder bist du jemand, der fast nur noch, was ja viele machen, über WhatsApp dann tatsächlich Nachrichten verschickt?
Ich hasse telefonieren. Nur noch Schriften.
Echt? Warum? Ja. Wirklich? Hast du eine Telefonphobie oder was?
Total, ja.
Warum?
Keine Ahnung.
Du redest vor Millionen Menschen, du hast bei MTV moderiert und auch sonst jetzt in Sendungen. Das verstehe ich nicht.
Ja, nee, ich muss Leute sehen, wenn ich mit ihnen kommuniziere. Und wenn ich das nicht kann, dann mache ich das lieber schriftlich. Aber telefonieren ist es, wenn mein Telefon klingelt. Immer gucke ich das an wie so ein zu Tode erschrocken.
Und du lässt wahrscheinlich Leute erstmal draufquatschen und hörst es dann ab und gehst nicht direkt ran, ne? Oh Gott.
Genau.
Also, lieber Musik laut hören oder Mitgefühl mit den Nachbarn haben?
Inzwischen Mitgefühl. Vorher immer laut.
Lieber jetzt bald impfen lassen, wenn du denn dann dran bist, von deiner Altersgruppe her und dann im Sommer wieder auf Festivals gehen oder lieber noch warten mit dem Impfstoff, weil man nicht weiß.
Ich renne da sofort hin, rein damit, Batsch.
Lieber tanzen oder lieber mit dem Getränk an der Bar stehen?
Beides. Wenn die Musik stimmt, dann bin ich schon nach wie vor ein großer Tänzer.
Lieber Königsberger Klopse mit Angela Merkel oder Fish and Chips mit Martin Gore?
Letzteres auf jeden Fall.
Buch schreiben oder Buch signieren? Was ist dir lieber?
Schreiben auf jeden Fall. Ich signiere es zwar gerne, aber ich
Hast du jetzt eigentlich Lesungen in dieser Zeit? Geht ja gar nicht, ne?
Ja, das ist schwierig. Schade. Also deswegen habe ich den Leuten angeboten, dass sie ihr Buch an meine Agentur schicken und ich unterschreibe es dann und schicke es wieder zurück. Sehr, sehr oldschoolig, wie man früher auch Autogrammkarten bestellt hat.
Ja, aber
das war ein Service, den dann ganz viele Leute in Anspruch genommen haben und das fand ich sehr, sehr rührend. Vor allem die persönlichen Briefe, die dann auch dazu immer noch geschickt wurden. Und dann habe ich mir immer Mühe gegeben, da auch eine passende Widmung reinzuschreiben.
Aktueller Lieblingssong auf deiner Playlist?
Oh, Also es gibt einen Song von Hearts, so einer Band aus Brooklyn, zusammen mit dem Sänger von Grizzly Bear. Und das ist mein Lieblingssong gerade.
Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, lieber Markus Kafka. Nachzuhören ist unser Podcast natürlich in der ARD Audiothek und bei hr3.de. Ganz klar auf unserem Podcaster. Danke dir.
War mir ein großes Vergnügen. Danke auch.
hr3. Zu Hause in Hessen.